Hi Delle, welcher Star Wars Charakter ist der beste Rugby-Spieler?
Chewbacca.
Darth Maul.
Um Himmels Willen. Das war jetzt dein Einstieg. Okay, cool. Das kann ja heiter werden. Folge 196 von den Eierköpfen. Let's go. So, müssen wir jetzt noch weiter über Star Wars sprechen oder können wir gleich in die Folgen
gehen? Nee, ich wollte nur sagen, wie kaputt mein Hirn ist nach diesem Rugby-Marathon am Samstag. Das war ja wirklich brutal.
Also bei mir ist
es... Es wird nicht besser jetzt kommenden Samstag.
Nee, es wird nicht besser. Bei mir ist es tatsächlich so, dass die Beine ziemlich kaputt waren. Hamburg Sevens. Ich bin einfach gefühlt 72 Stunden nur gestanden, aber hat sich gelohnt. Hat echt Bock gemacht. Und wir haben gerade im Vorgespräch ja schon mal so ein bisschen gesagt, ne? Ich muss so ein bisschen über die Hamburg Sevens berichten, weil das hast du nur am Rande mitbekommen. Du musst dafür hauptsächlich über die Nations Championship berichten. Ich habe natürlich mitbekommen, was das für geile Spiele waren und ich hatte auch die ganze Zeit einen Livestream am Laufen und habe immer wieder reingeschaut, aber ich habe halt keine Zusammenhänge mitgekriegt in den Spielen leider. Ich habe immer wieder krasse Szenen gesehen. Ich habe mitbekommen, wie sich die Dramatik aufgebaut hat in den Spielen. Aber wie gesagt, den Zusammenhang, den musst du dann am Ende herstellen.
Ja, aber dann fangen wir doch an, weil Hamburg Sevens hat früher gestartet. War natürlich passend schlechtes Wetter, wie es immer sein muss in Hamburg, bis dann zum Sonntag, wo es, glaube ich, ganz schön aussah. Die Bilder von der Feier sahen gut aus.
Ja, also Freitag war auch eigentlich ganz okay. Der Samstag war wirklich ekelhaft. Das war echt unschön.
Also, das ist ja der Tag, wo die meisten Leute auch können eigentlich.
Na, pass auf, das Krasse war, wir kamen ja aus dieser unfassbaren Hitzewelle, ne? Und also ich war 2 Wochen im Urlaub, hatte da schönes Wetter, dann war ich 2 Wochen in München und hatte dieses geisteskranke Wetter, viel zu heiß. Und dann fahre ich nach Hamburg und man hatte ja mitbekommen, es war überall heiß, auch im Norden von Deutschland und keine Ahnung. Und in Berlin war es noch heißer als in Bayern und weiß der Geier was. Ich wäre tatsächlich ohne eine lange Hose angereist, wenn ich nicht auf dem Heimweg aus Hamburg noch ein Basketball-Länderspiel in Bamberg gehabt hätte. Und vor der Kamera muss ich natürlich eine lange Hose tragen. Das Einzige, was ich für obenrum dabei hatte, war ein so ein langärmeliges Baumwoll-Shirt, so ein Rugby-Shirt und ein Kapuzenpulli. Und ich habe mich am Donnerstagabend noch, als ich angekommen war, mit einem Kumpel getroffen und dann saßen wir da an der Alster und es war so kalt. Es war so kalt, wirklich, es war krass. Ja, und dann, also Freitag ging und Samstag war ekelhaft. Es war halt wirklich Hamburger Wetter, Regen, der einfach nicht aufhört, der nicht schlimm ist, aber der einfach nicht aufhört. Aber völlig egal, wir wollen jetzt nicht über das Negative reden, über das Wetter. Es war nämlich ein geiles Wochenende und es war vor allem sportlich erfolgreiches Wochenende. Das ist das erste Mal, dass Simon eine Banane isst während des Podcasts und das auf Video festgehalten wird.
Du willst ja ein bisschen was für deinen YouTube-Account machen, dass die Leute das auch sehen.
Ja, krass, die letzte Folge war wirklich unfassbar. Wir machen einfach 4 Monate lang nichts und haben so viele Aufrufe wie selten für eine Folge von unserem Podcast. Also, Hamburg, wie sollen wir denn anfangen? Also, ich meine, so der erste Tag war ja rein aus deutscher Sicht irgendwie schon so ein bisschen vorherbestimmt. So, beide, Frauen und Männer, hatten die exakt gleichen Gegner. Beide haben gegen Polen und gegen Tschechien gespielt und es hieß bei den Frauen die Hardcore-Gegner zuerst und bei den Männern hieß es die Underdogs zuerst und die Männer haben ja die haben 42-0, 41-0 gewonnen, so, die haben gezeigt, so, hey, dieses Jahr lassen wir keine Zweifel dran, dass wir das Ding gewinnen wollen. Letztes Jahr haben sie gegen Tschechien verloren, völlig überraschend in der Gruppenphase. Und die Frauen gegen Polen waren sie weit weg, die spielen so ein bisschen auf dem Level in ihrer eigenen Liga mit Frankreich und gegen Tschechien haben sie es dann leider nicht hinbekommen, besseres Ergebnis zu schaffen, obwohl sie da nah dran waren. Ich hatte auch das Gefühl, die Frauen haben wirklich gebraucht, in dieses Turnier reinzukommen, die haben sich aber schönerweise eben auch reingesteigert. Und dann Tag 2 mit diesem ekligen Regen, die Männer einfach weiter durchgezogen, was fast... eine Lachnummer ist, dass das einzige Spiel, wo sie 2 Versuche kassieren gegen Großbritannien ist, weil die Briten waren echt nicht gut, aber naja, ist ja egal, sowas passiert beim 7er Rugby, waren trotzdem super souverän, die Männer. Die Frauen haben dann eben ihr letztes Gruppenspiel gewonnen gegen die Türkei, gegen den Aufsteiger, was zu erwarten war und ich glaube, das war dann auch so ein bisschen der Startschuss. Dann natürlich dramatisch, wie sie das Viertelfinale verloren haben. 5-7 gegen Belgien. Die Belgierinnen waren das zweitbeste Gruppenerster. Aber ich habe schon gesagt, ich wünsche mir die Belgierinnen für Deutschland, weil die kennen sich so wahnsinnig gut. Die hatten ja auch nochmal 2 Wochen vorher so ein Trainingscamp. Und das hat sich ja dann auch gezeigt. So, sie sind auf dem Level von Belgien und die Belgierinnen sind am Ende Dritter geworden. Es war dann wirklich die Nuance, es war ein Erhöhungskick und ja, was soll man sagen? Dann ging es halt leider nur um Platz 5, aber den haben sie am Ende geschafft mit zwei wirklich tollen Leistungen am dritten Tag. Bestes Ergebnis ever für die Frauen und dann auch eben Tschechien geschlagen im zweiten Aufeinandertreffen. Also da hat man gemerkt, so da ist es echt nach vorne gegangen. Und ja, an der Stelle muss man vielleicht auch nochmal Ricky Hennig hervorheben. Die ganz spannende Geschichte, die hat ihr erstes großes Turnier gespielt für die Girl Gang. Ist eine Münchnerin, die mit 14 nach Wien gegangen ist, spricht auch richtig Wiener Schmäh und kennt Curtis Bradford, weil der ja in Österreich auch gearbeitet hat. Und der hat vor 3 Jahren zu ihr gesagt, hey, ich glaube, du bist gut genug für Deutschland. Und dann hat sie 3 Jahre aufgehört, international zu spielen, weil sie es schaffen wollte. Ich habe am Wochenende Geschichten über sie gehört. Michi Klaffenberg war da, Sophie Koller waren da, also wirklich die Österreicher, um sie zu supporten. Die steckt alles, was sie verdient, in ihre Rugby-Karriere. Die opfert jede Minute für ihre Rugby-Karriere. Und die hat so geil gespielt. Also die ist wirklich eine Verstärkung für die Girl Gang und dann kriegt die da am Samstag, kriegt die einen Stollen oder einen ganzen Fuß ins Gesicht. Es war wirklich, ich stand 2 Meter daneben und sie kam so hoch und ihre Hände haben gezittert. Ich dachte zuerst, sie hat sich eine Hand gebrochen oder so und dann sehe ich irgendwann so, quillt so Blut so hier unten raus und so. Man hatte die mehrere Löcher so im Gesicht und wir dachten halt so, fuck ey, Ricky Hennig beim Debüt, die ist halt raus für Sonntag. So und dann laufen die Mädels am Sonntag, die hatten das zweite Spiel, laufen halt ein. Und Ricky Hennig läuft mit ein, so Kopfschutz auf, völlig zugeklebt. Und dann hat sie gesagt, ja, die ist halt dann genäht worden. Und der Arzt hat gleich gesagt, sie kann spielen. Und dann haben sie sich was gebastelt. Und dann hat sie halt und die hat halt geisteskranke Tackles rausgehauen. Also das ist wirklich jetzt schon für mich eine absolute Legende, die Frau. Ja, und die Männer, also das war beeindruckend. Das war beeindruckend, wie die vor allem Frankreich dann im Finale niedergemacht haben. Also sowas von dominant. Und ja, die Franzosen hatten eine Entwicklungsmannschaft, aber sie hatten halt auch 3 Olympiagoldmedaillengewinner dabei. Und die hatten einfach sowas von keine Chance gegen Deutschland. Und das war krass. Also wirklich, was die deutschen Herren nochmal für einen Entwicklungsschritt gegangen sind durch dieses Sevens World Championship, ist krass. Und da kommt auch vieles nach. Also Bela Sindermann hat wieder gut gespielt. Lennox Wiese geil gespielt. Die Youngster, also da sieht es echt gut aus. So, jetzt genug Monolog von Hamburg, würde ich sagen.
Ja, vielleicht noch interessant, bist du dann direkt danach gefahren am Samstag oder bist du noch, am Sonntag meine ich, nee, oder bist du noch die Nacht geblieben?
Ich bin noch die Nacht geblieben bis Sonntag, weil ich ja dann am bis Montag, es gab keine Afterparty, weil es das erste von 2 EM-Turnieren ist. Das ist ja zum ersten Mal so. Bisher war Hamburg immer das letzte EM-Turnier und dieses Jahr ist das erste EM-Turnier. In jetzt 2 Wochen geht es ja nochmal nach Split, wo sich dann entscheidet, wer Europameister wird. Deswegen gab es dieses Mal keine offizielle Afterparty, was nicht bedeuten soll, dass nicht gefeiert wurde, ist ja ganz klar. Aber es war so, also es war ja immer die Afterparty in der Barbara Bar. Da waren wir jetzt am Samstag, da war dann eher so eine offizielle Fanparty. Also da kamen dann vor allem so, sag ich mal, verletzte oder nicht nominierte Nationalspielerinnen und Nationalspieler von Deutschland und Mitarbeiter, so Volunteers. Und wir waren da, die Turnierärzte Dr. Larch und Edu waren da. Und genau, und das übrigens auch krass, Simon. Sagt dir der Schlager-Move was?
Sollte es, glaube ich.
Ich glaube auch. Simon, ich bin mit offenem Mund durch Hamburg gelaufen. Am Samstag. So, wir haben gesagt, okay, wir fahren in die Stadt, in diese Barbara Bar. Das ist auf St. Pauli. So, dann haben wir uns ein Taxi genommen. Irgendwann überall Stau, weil die Stadt dicht war, wegen des Schlager-Moves. So, das ist so ein riesen, ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Also ich kenne dieses Event ja nicht, sagte mir nichts. Ein riesen Festival, würde ich mal sagen, für diesen einen Tag. Das ist jedes Jahr scheinbar auch während der Hamburg Sevens. So, und dann hat wir hatten so einen völlig verrückten Taxifahrer. Der hat Moves gemacht, der ist mit uns durch irgendwelche Bögen gefahren auf dem Gehweg, um irgendwelche Schleichwege zu nehmen. Dann ist der so, überall stand Polizei, ist aber durch so Pylonen auf so eine abgesperrte Straße und hat dann gesagt, ah scheiße, Polizei, und ist durch die Pylonen zurück. Und es war wirklich strange. Und irgendwann haben wir gesagt, komm, Digga, lass gut sein, wir steigen jetzt aus, weil wir kommen hier eh nicht durch. Es war alles abgesperrt und Schlager-Move. Und dann sind wir da reingelaufen. Wir mussten quasi über so eine Meile, über die große Straße, ich kenne mich in Hamburg nicht aus. Ich war so oft beim Karneval in Köln und wir sind Münchner und gehen jedes Jahr aufs Oktoberfest. Das war das zusammengerechnet mal 3. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele dichte Menschen gesehen. Das Erste, was wir gesehen haben, als wir in diesen abgesperrten Bereich gegangen sind, war so eine Frau, die rückwärts umgefallen ist auf so eine LKW-Ladefläche und dann von irgendwelchen anderen aufgehoben wurde. Alle waren in so Hippie-Klamotten, total bunt angezogen. Es war wild. Und dann sind wir wirklich dieses ganze Ding da durchgelaufen. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich habe noch nie so viel Müll gesehen. Ich habe noch nie so viele besoffene Menschen gesehen. Und da wurde einfach geisteskrank gefeiert. Und wir waren halt total nüchtern. Ich bin da durch eine Parallelwelt gelaufen. Ich konnte nicht glauben, was da passiert. Und wir waren dann auch tatsächlich relativ froh, als wir dann in dieser Barbara-Bar in so einem Hinterraum waren und irgendwie wieder weg waren aus dieser völlig verrückten Welt. Aber also vielen Leuten hat es was gesagt, Schlagermovie, ich habe das zum ersten Mal gesehen und gehört und muss sagen, nächstes Jahr verzichte ich auf die Hamburg Seven zu gehen beim Schlagermove. Ganz klar.
Eben, also so schockiert wie du warst, wenn man selber von Anfang an dabei ist und mitpegelt, gefällt es einem, glaube ich, ganz gut.
Mit Sicherheit.
Also ich muss es, glaube ich, gleich mal recherchieren. Ist es nur in Hamburg oder ist es sowas, was Schlager muss?
Ich glaube, das ist nur in Hamburg, keine Ahnung. Es war dann wohl noch zusätzlich irgendwie Helene Fischer-Konzert in der Stadt. Also da ging es richtig
und los. Hamburg Sevens, also.
Und Hamburg Sevens, ja, absolut. Die ist aus allen Nähten geplatzt. Nee, genau. Und dann Sonntag, weil du nach Afterparty gefragt hast, waren wir dann auch nochmal im Teamhotel der Frauenmannschaften. Also da waren wir auch die erste Nacht untergebracht. Das war dieses Jahr alles ein bisschen wild. Und da war es dann schon so irgendwie so die Schwedinnen total aufgebrezelt, irgendwie nochmal losgezogen und weiß der Geil. Ich weiß gar nicht, was die deutschen Teams gemacht haben. Aber ja, also gefeiert haben die Mannschaften schon alle, auf jeden Fall. Ja. So, und jetzt erzähl du mal, Nations Championship.
Ah. War sehr, sehr, sehr cool. Muss man sagen. Wir kennen das ja aus den letzten Jahren, das ist diese Sommertestfenster, was früher immer Juni-Tests waren, jetzt ist es natürlich einen Monat später. Aber wenn man dann alleine mal auf den Schedule schaut, auch jetzt wieder für morgen, es ist einfach so schön. Also du hast da 6 Spiele in der Rugby Championship, der Nation Championship, die halt auf höchstem Niveau sind. Dann hast du, wenn du weiterschauen willst, auch noch die Nations Cup da ein Niveau drunter, wo auch ein paar Bombenpartien stattgefunden haben. Die sind dann auch alle auf Rugby Pass zu sehen.
Chris Hilsenbeck mit dem Kick zum Sieg für die USA, ne? Zum Beispiel.
Joint Pro 7 Max zeigt ja nur den Nation Championship und das muss ich sagen, reicht auch für den einen Tag, mir zumindest für den Samstag, weil es ist brutal. Also das ging ja los. Eröffnungsspiel war vielleicht das beste Spiel des Wochenendes mit Neuseeland gegen Frankreich. Da ging es Schlag auf Schlag in diesem neuen Stadion in Christchurch. Dach war zu, die Stimmung unfassbar. Und dann hast du da Frankreich, die loslegen mit einem Pinot-Try. Dann hast du aber übers Spiel hinweg einfach gesehen, dass die All Blacks wieder All Blacks Rugby spielen. Also ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist unter Scott Robertson, warum die All Blacks nicht gezündet haben, aber du hast gesehen, da ist ein viel anderer, eine Spiellust ist da dabei und wie die da vor allem im Angriff performt haben, die Roy Gard und Ruben Love und diese Spielmacherachse von den Hurricanes, die wir uns auch gewünscht hatten, hat extremst performt. Das eine, was man sagen muss bei den All Blacks, vielleicht noch, dass die Verteidigung, also bei beiden Mannschaften, die haben viel durchgelassen, aber wenn man schaut, was bei Frankreich alles fehlt, oder gefehlt hat für dieses Spiel, also ganz Blues-Spieler, der eine oder andere von Montpellier, aber vor allem natürlich dieser Kern von Toulouse im Sturm, den sie da haben, plus Dupont und Intermark und Ramos und also da hat schon einiges gefehlt. Trotzdem sind die da durchgegangen. Das ist aus französischer Sicht ist super positiv, wie sie sich da verkauft haben, weil die All Blacks waren nicht schlecht. Aber die All Blacks müssen schauen, okay, Angriff läuft scheinbar, Verteidigung müssen wir schauen, dass wir da ein bisschen enger werden, enger stehen und die Tackles machen. Ich weiß nicht, hast du was gesehen vom Spiel, nur mitbekommen am Rande?
Also das Spiel habe ich noch am meisten gesehen. Wie gesagt, ich hab immer wieder reingeschaut, ich habe krasse Versuche gesehen, aber ich habe halt den Zusammenhang des Spiels jetzt nicht so richtig eben nachvollziehen können, weil wenn du dann mal wieder 3-4 Minuten nicht zuschaust und dann sind doch wieder Punkte gefallen, dann weißt du halt auch nicht ganz genau, wo du stehst, ne? Aber also meine Frage wäre, auch weil ich das jetzt von anderen Leuten gehört habe, meinst du, die All Blacks kriegen ihre Verteidigung bis zur Weltmeisterschaft auf die Kette? Weil wenn wir uns die Entwicklung im Super Rugby anschauen, klar, die neuseeländischen Teams sind die besten, die waren unter sich im Halbfinale, aber es sind so viele Punkte gefallen. Und jetzt, natürlich, sie machen viele Punkte, aber sie lassen auch wieder viele Punkte zu. Kriegen die das im nächsten Jahr hin, dass die gegen Nationen wie Frankreich, Südafrika oder auch andere gut genug in der Verteidigung sind?
Ja, also das ist eine der Sachen, die vielleicht gleichzeitig am leichtesten und am schwersten zu coachen ist, ist Verteidigung. Also es ist schwierig, die Mannschaft an ein Level zu bekommen, aber sobald du sie da hast, ist es eigentlich eine der Sachen, die am einfachsten dann im Team ist, hochzuhalten. Man kann sich nicht mehr auf den Angriff konzentrieren. Das heißt, für mich ist die Verteidigung das absolute Prio bei den All Blacks. Und dann sagst du, ey, das kann jetzt wirklich diesen Sommer brauchen. Vor allem die Lehrstunden gegen die Springboks. Aber danach solltest du die Verteidigung haben, die sitzt und die dann auch wieder im Herbst und dann auch wieder nächstes Jahr bei den Sommertestserien. Da gibt's ja dann, ist es ja nicht wieder Nation Championship, sondern es ist dann Oldschool wieder mit der Rugby Championship und Bledisloe etc. Da werden sie dann schon ihre Möglichkeit haben, ihre Verteidigung nochmal dann zu testen, aber die sollte bis dahin stehen. Also was hat Nina aber gesagt, als er mit Rusty zusammen übernommen hat, 2018 bei den Springboks, ich glaube 7 bis 10 Matches braucht es, dass ein Verteidigungssystem fest ankommt. Ging bei denen damals viel schneller. Bei England dauert es viel länger, jetzt auch schon seit 3 Jahren. Also ich glaube, man kann nicht das gleiche Maß anwenden. Aber ich sehe bei den All Blacks ganz klar, wie du sagst, die kommen vom Super Rugby, wo einfach Verteidigung anders läuft, wo auch ein Spielfluss ganz anders ist, wo viel schneller beim Breakdown gepfiffen wird, viel schnellere Holding-on-Turnovers gegeben werden. Eher so, das hast du wie beim Siebener, du hast nicht diese harten, langen Rucks, wo noch einer reinfliegt und der Ref dann sagt, ja gut, didn't survive the clear-out oder sowas. Du hast nicht so viele Phasen und das ist nicht so Gainline-Battle. Und das ist halt eben eine kurze Umgewöhnung, die sie brauchen, aber dann sind die, also ich sag, bis sie in die Springboks spielen, sind sie wieder voll drin. Die haben jetzt Italien am Wochenende und dann haben sie Irland und spätestens das Irland-Spiel wird die perfekte Vorbereitung auf die Springboks sein.
Ja, mit Sicherheit. Also übrigens auch da, ne, der Hinweis nochmal, The Greatest Rivalry, 4-mal All Blacks gegen Springboks, das ist dann nach der Nations Championship der nächste Halt auf Pro 7 Max. Da gibt's alle 4 Spiele dann auch im Free-TV. Also richtig geile Nummer. Ja, und wo wir bei den All Blacks sind, können wir vielleicht gleich mal das kommende Wochenende reinwerfen, oder? Denn es ist soweit, Simon. Es ist soweit. Anton Segner gibt sein Debüt für die All Blacks. Er trägt die Rücknummer 20 und wird gegen Italien von der Bank kommen. Das Ganze leider ohne unseren Kommentar, leider nur mit englischem Live-Kommentar auf Join. Morgen früh um 7.10 Uhr ist Kickoff für dieses Spiel. Und ein Zuseher ist mal sicher. Ich werde einschalten auf Join morgen früh.
Ja, oh, keine Frage, 100 Pro.
Ist das geil.
Vielleicht erst zur Halbzeit, aber...
Ja, wer weiß, es kann in einem Rugby-Spiel viel passieren, ne? Wer weiß, ob Anton nicht gleich nach 8 Minuten auf dem Feld steht. Ganze Family ist rübergeflogen. Bin in Kontakt mit seinem Bruder. Also ich weiß nicht, ob alle, aber ich glaube, Mama und 2 Brüder sind auf jeden Fall drüben. Hatte ich eben in der Story gesehen beim Fritz, beim Bruder von Anton. Mega geil, dass das auch eben möglich ist, dass die da dabei sind, ne? Also
ja, voll.
Genau. Wow. Genau, 2 Brüder.
Einfach erst beim Hacker machen zuschauen. Allein dafür muss man eigentlich reinschalten, um Anton beim Hacker zuzuschauen.
Absolut, absolut. Und wann hat er denn nochmal seinen ersten Hacker gemacht? Da habe ich ihn dann auch drauf angesprochen. Da hat er sich ja wirklich hinten versteckt. Ich weiß gar nicht mehr, war das noch mit Tesla
war,
oder
war das
sowas?
Mit dem mit Tasman Marco noch?
Ich wollte gerade sagen, mit Tasman war das, glaube ich, noch. Da hat er irgendwie mal so einen Hacker gemacht und hat gesagt, boah, ich hatte den gar nicht richtig drauf. Ich habe mich irgendwo hinten versteckt und habe gehofft, dass ich einigermaßen die Bewegung mitmachen kann. Jetzt ist er ein All Black, jetzt wird er perfekt.
Die Frage, welchen sie machen, ob sie Kamate oder Kappa Opango machen.
Wir werden es morgen früh erleben. Und dann wird Anton Segner tatsächlich auch für die All Blacks gespielt haben. Ich kann es immer noch nicht glauben. Es ist so geil.
Hammer.
Ja.
Gegen Italien auch. Also ich glaube, das sollte für die All Blacks ein machbares Ding sein. Italien, ja, für mich doch leicht überraschend gegen Japan.
Sehr überraschend. Ja, sehr überraschend für mich sogar.
Das habe ich so nebenher geschaut, während ich, also das hat der parallel angefangen, oder ein bisschen davor, vor Australien und Irland war das andere Spiel, das nächste dann. Und das heißt, ich habe nur die erste Hälfte gesehen von Japan, Italien. Und da war es noch ziemlich eng. Es ging Schlag auf Schlag, super hohes Tempo. Sah eigentlich aus, als ob die Italiener durchaus mitspielen könnten. Aber natürlich sind die Japaner da, die Umstände, die Hits sind alles ein bisschen mehr gewohnt. Und doch, also im Endeffekt sehr, sehr souverän da gewonnen. Sauber der Eddie, der selber nicht im Stadion war.
Ja, spannende fand ich, ne? Die haben irgendwie so einen College oder whatever, wie man das dann nennt, einfach einen Uni-Spieler auf Verbinder gestartet, die Japaner. Ja. Und also das war für mich eigentlich die größte Überraschung, dieses Ergebnis, dass Japan so deutlich gewinnt gegen Italien. Was mich auch noch überrascht hat, war, dass Schottland so deutlich und vor allem mit so vielen Punkten in Argentinien gewinnt. Aber Schotten sind halt einfach auch für jede Überraschung gut.
Na, für mich waren drei Überraschungen dabei. Ich fand auch, dass Wales gegen Fiji gewonnen hat, mich deutlich überrascht.
Auch das, ja.
Also,
wobei wir
also
natürlich
cool
auch
eigentlich, dass du die Hälfte der Spieler hast, wo du sagst, so, boah, das hätte ich nicht so kommen.
Ja, ja, absolut, voll. Also gerade Wales, aber Wales, ne, wir hatten es ja schon dann eben bei den Six Nations. Die sind von einer Mannschaft, die gar keine Chance hatte, zu einer Mannschaft geworden, die echt competen konnte. Und offensichtlich gehen sie diesen Weg weiter. Und das ist ein geiles Zeichen für die Nordhemisphäre. Einfach für diesen Wettbewerb intern für die Six Nations. Und hey, was wünschen wir uns mehr als eine starke walisische Mannschaft Richtung nächster Weltmeisterschaft? Und das finde ich wirklich, muss man an der Stelle auch nochmal erwähnen, was für ein Turnaround, in was für einer kurzen Zeit die das hingekriegt haben, oder?
Ja.
Also ich habe die ja total abgeschrieben gehabt.
Sind in der Gruppe mit England und werden zur WM rechtzeitig wieder eine gute Mannschaft.
Ja.
Nee, also bei Wales. Was du jetzt siehst, ist, dass weiterhin die gleichen Spieler auf den Positionen spielen. Jack Morgan zurück ist natürlich riesig für sie, aber vor allem eine eingespielte Center-Partnerschaft jetzt. Dann hast du jetzt zwar wieder, es fällt mir der Name nicht ein.
Welche Position? 10,
eine
also
10.
Jetzt am Samstag wird Costello starten?
Ja, genau, Costello wollte ich sagen. Der war auf der Bank und kam erst am Ende rein. Hat aber gezeigt, dann damit mit zwei, drei richtig schönen Aktionen nochmal Versuche besorgt. Und einfach, das war ja der Mann, der im Endeffekt mit seinem Angriffsspiel während der Six Nations auf einmal wieder diese Mannschaft belebt hat. Und da bin ich wirklich positiv gestimmt, was Wales angeht. Jetzt natürlich, was haben sie jetzt? Jetzt sind sie in Argentinien.
Warte, ich schaue schnell. Wales spielt in Argentinien jetzt, ja.
Ja, genau. Und dann geht es gleich weiter nach Südafrika.
Genau, so, vielleicht einmal kurz die Spiele, ne, der Reihenfolge nach auch. Also wir haben All Blacks gegen Italien um 7.10 Uhr. Dann haben wir Australien gegen Frankreich als erstes Live-Spiel im TV, ich meine um 9.40 Uhr. Dann spielt Japan gegen Irland, das läuft wieder auf Join. Dann Fiji gegen England haben wir auch live auf ProSiebenMax. Südafrika gegen Schottland live auf ProSiebenMax. Und zum Abschluss dann Argentinien gegen Wales. Ja.
Das wieder nur auf Join.
Genau. Genau.
Ja. Gut. Wollen wir aber zuerst, also ansonsten von den Spielen, die stattgefunden haben, sollen wir die auch nochmal chronologisch durchgehen?
Ja, gerne,
also,
gerne.
Australien gegen Irland, ist auch was für ein Bombenspiel. 31-33 am Ende der Score. Australien hat mit der letzten Aktion noch die Chance, mit 3 Punkten das Spiel zu gewinnen. Donaldson verkickt den, aber ey, das willst du doch, ein Spiel, das bis zur allerletzten
unbedingt
Sekunde spannend ist.
Unbedingt. Und also davon habe ich wirklich sehr, sehr wenig gesehen von dem Spiel. Ja. Leider. Muss jetzt auch schauen, ob ich das heute vielleicht noch hinkriege in Vorbereitung auf morgen, mir dann noch das ein oder andere Real-Life anzuschauen. Also ich glaube, es gibt die 3 Spiele, die auf ProSiebenMax liefen. Gibt es im Real-Life?
Die sonst Real-Life geben, ne?
Join-Spiele nicht. Wir haben extra nochmal nachgefragt, das All-Black-Spiel, auch wenn es morgen auf Join läuft, das wird es Real-Life geben. Da haben wir extra nochmal Druck gemacht, weil wir gesagt haben, hey, es wird nicht jeder um 7 Uhr wach sein, aber jeder will Anton Segners Debüt sehen. Und uns wurde auch versichert für alle Leute aus Österreich, dass diesmal alle Spiele auch wirklich in Österreich zu sehen sein werden, weil letzte Woche war ja das All Blacks gegen Frankreich Spiel in Österreich nicht zu sehen. Da lief stattdessen Teleshopping. Ich habe keine Ahnung, was für Gründe dahinter stecken. Da haben wir keinen Einfluss drauf.
Du warst das nicht da. Also ich hatte es dann gefragt und es hieß, das ist scheinbar unterschiedlich, wie der ProSiebenMax und ProSiebenMax Österreich die Sendezeiten vergeben teilweise. Und weil das eben so ein Slot ist, der normalerweise für nichts genommen wird, hat halt ProSiebenMax Österreich bereits da Teleshopping verkauft gehabt. Und dann halt war das halt dann Prio als halt das Programm, was Deutschland denen rüberschickt, weil es normalerweise, und die haben halt vergessen zu sagen aus Deutschland denen, das müsst ihr ja reinnehmen.
Ja.
Und also das ist extrem bitter gelaufen, aber wahrscheinlich hatte dann eine kurze Zeit lang Teleshopping richtig gute Quoten bei ProSiebenMax Österreich.
Die werden sich auch gewundert haben, warum da so ein Peak drin war, ne? Naja, wie auch immer. Aber erzähl ein bisschen was zum Australien-Irland-Spiel. Also wie war es sonst bis auf diese letzte Szene?
Ja, also im Endeffekt super. Also Australien, Kategorien, der hat sich jetzt verletzt leider, aber der hat mir sehr gut gefallen auf der 10. Du hast mit Lonegan am Anfang ein gutes Kickspiel auf der 9. Tate McDermott kam später rein mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit und was du jetzt von so einem Impact-9er willst. Gleichzeitig Irland mit Pendergast auf 10, der ja doch langsam wieder zu dem Spieler wird, den wir auf dem Hype-Train am Anfang gesehen haben.
Ja.
Das heißt, er rollt schon wieder an. Aber Stuart McCloskey, fantastisch auf irischer Seite. Der hat wieder so ein Ding gehabt, der hat den Jorgensen hat er eingeholt auf außen, so wie den Marcus Smith
bei den
Six Nations. Und wir müssen, glaube ich, aufhören, immer überrascht zu sein, habe ich irgendwo gelesen, wenn wir sind aufhören, überrascht zu sein, wenn Stuart McCloskey Leute einholt. Wir müssen eher fragen, wie er es geschafft hat, 10 Jahre seiner Karriere von zu verstecken, dass er eigentlich schnell ist.
Ja, aber wirklich. Also Stuart McCloskey ist ein Phänomen.
Also wirklich der Most Improved Player bei Irland im letzten Jahr. Und also so wie der gerade spielt, wäre der auch auf der Lions Tour dabei gewesen, wenn das von einem Jahr gewesen wäre.
Ja, ja.
Also der ist für mich gerade also der beste Center bei Irland und vielleicht einer der besten Center auf jeden Fall auf den britischen Inseln. Wenn man anschaut, also klar, das Typ Lotto war auch schon wieder bombastisch und das generell, was Schottland da gespielt hat. Aber um noch kurz zu dem Spiel zu sagen, also die Iren waren vor allem, wie wir es kennen, kurz vor der Linie unstoppable. Ihre Tap-and-Go-Plays, richtig schönes Detail dabei, der einen den Skiern nimmt und dann den kleinen Pass noch direkt vor der Linie spielt und dann Josh van der Vliet mit so einem Winkel von außen nach innen reinkommt, kannst du quasi nicht verteidigen. Da ist so ein Detail dabei. Da merkt man wirklich auch das Coaching von Andy Farrell, der versteht die Situationen, in denen seine Mannschaft stark ist und wo sie dann wirklich ja auch punkten müssen. Und das ist eine Sache, die sich auch die anderen Gegner von Irland anschauen müssen. Dann ist es vor allem die All Blacks für nächste Woche, dass die Iren, wenn sie in diese entscheidenden Positionen kommen, vor allem so 5 Meter vor der Linie mit ihren Tap-Plate oder auch Gasse mit Lineout und Maul dann, dass sie da wirklich saugefährlich sind. Und das war es im Endeffekt. Die Iren haben dann ihre Chancen besser ausgenutzt vorne. Australien hat ein paar Kicks liegen lassen. Und das war es am Ende. Sam Prendergast vom letzten Versuch. Es ging ja hin und her mit den Scores. Und dann Ende wirklich gleicht Irland aus und Prendergast trifft die Erhöhung aus gar nicht so schwer im Winkel, aber halt eben doch ein bisschen seitlich und du hast ihn die schon verfehlen sehen. Und ja, dass er eben den trifft und dann später Donaldson 2 Penalties von außen verkickt, ja, war halt schon stark aus irischer Sicht und für Sam Prendergast, der wirklich gelitten hat und das hat mich gefreut für ihn.
Ja, aber das finde ich dann auch wieder so ein Beispiel, dass man junge Spieler einfach nicht zu früh man darf sie halt einfach nicht so schnell abschreiben. So, das war das Wort, was ich gesucht habe. So, das ist doch ganz klar, dass junge Spieler auch öfter mal noch eine Leistungsdelle irgendwie drin haben nach unten und viel, viel lernen müssen. Und dementsprechend, für mich besteht schon noch ein gewisser Sam Prendergast-Hype. Auf jeden Fall.
Natürlich.
Muss ich sagen.
Immer.
Ja.
Fiji gegen Wales, schon kurz gesagt, also geil zu sehen, dass das Wales wieder zurück ist. Natürlich bei Fiji ist das Ding, die können nicht zu Hause spielen, die mussten jetzt gegen Wales in Cardiff, aber eben nicht im Principality, sondern im Fußballstadion von Cardiff City mussten sie spielen. Als nächstes jetzt in Liverpool gegen England.
Genau.
Das ist, gleichzeitig spielt Irland jetzt gegen Japan in Australien, auch alles wegen, ja, weil die kleineren Nationen müssen da irgendwie klein beigeben. Was, ja, also vor allem bei Irland, ich glaube, sie wollen nicht so weit reisen, bei England, Fiji ist es halt das Stadion, aber ich sag mal, selbst wenn das Stadion in Suwa, glaube ich, nur 20.000, 25.000 Leute hält, das wäre trotzdem mehr, als was sie da in Cardiff hatten.
Ich wollte gerade sagen, also,
verstehe ich nicht ganz.
Gib den Heimspiele oder lass sie zumindest in Neuseeland oder sonst wo spielen, aber nicht in Europa. Das finde ich blöd.
Ja. Also ich habe gehört, die haben es jetzt so gemacht, also das zumindest hieß es irgendwo, dass sie jetzt quasi das Geld machen mit diesen Spielen. Vor allem Liverpool wird öfter natürlich groß, jetzt, weil da hoffen sie auf viele Fans. Und dann da von dem Geld dann eben ein größeres Stadion auf den Fiji-Inseln bauen, okay, in Suva oder so.
Okay.
Da und vor allem halt mit anhängenden Sport, ja, Facilities und allem, dass sie da wirklich dann eine gute Infrastruktur haben. Okay. Wäre schön. Weil würde ich den allen pazifischen Inseln da wünschen. Also auch, dass das Tonga und Samoa, die ja teilweise auch gar nichts Gescheites zum Trainieren haben,
ja,
dass die da mal was bekommen, aber ja. Das ist halt alles eine Frage des Geldes. Und ja, das ist jetzt auch interessant, was England hier machen muss. Und gleich, nee, noch nicht. Wir machen noch kurz Fiji-Wales. Also Fiji startet richtig stark gegen Wales auch wieder unstoppable mit diesen Offloads, wie sie ja durchgegangen sind. Aber du merkst dann halt, dass die noch nicht so eingespielt sind. Dass sie vielleicht die Vorbereitungszeit nicht hatten und dass dann Wales doch mit besser strukturiert, vor allem hinten raus, dann das Spiel dann doch ganz gut managen konnten, haben gesehen, wo sie ihre Vorteile haben, vor allem an den Standards und mit gutem Phasenspiel, gutem Kickspiel, konnten das dann raus eigentlich ziemlich, ziemlich deutlich dann auch gewinnen. Aber jetzt hat natürlich Fiji den Vorteil, das ist jetzt nächstes, ist jetzt doch eher fast wie ein Heimspiel, weil die können einfach von Cardiff rüber nach Liverpool, während England von Südafrika, von Johannesburg zurück muss nach England, um dann nächste Woche wieder nach Argentinien zu fliegen. Also was die Engländer für Meilen sammeln, ist die Frage, ob sie am Ende mehr Meilen oder Punkte gesammelt haben. Also Gegenpunkte gegen sich.
Ja, das hängt dann auch stark davon ab, wie das Spiel am Wochenende ausgeht, ne?
England ist aktuell Gruppenletzter in der Südgruppe. Okay, sie haben auch gegen den Weltmeister gespielt, 0 Punkte geholt, 45 zu 21 verloren. Ich habe es kommentiert, ich habe es gesehen und war wenig überrascht. Wir haben es ja auch besprochen letzte Woche. Das war einfach ganz klar zu sehen, wer das bessere Team ist. Also Südafrika hat bombenstark angefangen. Dann hast du aber immer diesen Faktor da mit dieser Gebirgslage in Johannesburg, dass Mannschaften, die super schnell starten, nach so 15, 20 Minuten oft dann ein bisschen die Puste ausgeht oder dass eben eine andere Mannschaft, die am Anfang nur hinterherläuft, dann langsam im Spiel ankommt. Und so war es dann. Und England hat dann zum Ende der ersten Hälfte dieses Spiel gedreht und da dachte ich wirklich, okay, Das sieht nach was aus. England funktioniert, also fokussiert sich auf seine Stärken. Okay, Ellis Genge hat einfach einen Tap and Go genommen, ist da angerannt wie ein Berserker und ist da durchgegangen. George Martins Versuch war unfassbar stark rausgespielt, aber auch dann 1-gegen-1 über Jasper Wiese drüber gelaufen, was du auch nicht jeden Tag machst. Und das war super. Also 17-14 da als Halbzeit stand. Du dachtest, okay, noch 17-0 nach irgendwie 12 Minuten. 17-14 aus englischer Sicht ist gut. Und dann aber hat Rassi so klug gewechselt, hat vor allem, hat schon seine dritte Reihe, hat da zwei Wechsel direkt zur Halbzeitpause gemacht, hat dann also gar nicht so Bombsquad-mäßig, wie er es sonst immer macht, dass er alle auf einmal bringt, sondern hat die wirklich stückweise an den richtigen Stellen reingebracht und es hat so verdammt gut funktioniert, hat dann auch André Esterhuizen auf dritte Reihe gestellt, weil er eben
die
Option mit ihm hat. Ja, beim 5-3-6-2-Split, aber ja, dann hat du hast taktisch ganz klar gesehen, Südafrika da viel besser in der Luft. Damon Willems war eigentlich Player of the Match. Sie haben es dann Damon Dialende gegeben, kleines Missverständnis bei den Host-Broadcastern. Aber Damon Willems war unglaublich stark unter dem hohen Ball, wie er aber auch gelaufen ist. Super solide, spielt jetzt auf 12 gegen Schottland morgen. Aber das kann der ja auch ganz gut, hat er letztes Jahr gegen die All Blacks gemacht bei diesem Rekordsieg.
Ja.
Und ja, also Südafrika, Hut ab, England taktisch nicht richtig ans Spiel rangegangen, die Selections, also Tommy Freeman ist jetzt wieder auf Außen, das ist richtig, ich weiß nicht, warum du ihn auf 13 gestellt hast gegen die Springboks. Cade Merlin, Manifeli Obosso haben beide gar keinen Ball gesehen. Das Einzige, was sie gesehen haben, waren ihre Gegenspieler, die um sie rumgelaufen sind. Das war sehr bitter. Faye Obosso, wir wissen, wie stark der ist, der hat keinen verdammten Ball gesehen.
Es ist so bitter,
also, bei England. Stimmt da irgendwas nicht.
Immer wieder die gleichen Probleme.
George Fairbank, also hat eine Blinddarmentzündung in der Nacht davor und muss notoperiert werden, deswegen kann der nicht spielen. Das war natürlich bitter, deswegen hat Marcus Smith angefangen auf Fullback und das hat man bei England gemerkt, dann hast du auch einfach auf einmal keinen guten Mann in der Luft in den Back 3. Und das ist halt wegen Smith, Murley und Favor Busto, die haben sich umgeschaut, wer nimmt jetzt den Ball so ungefähr, weil alle drei nicht so wollten. Und ja, Aronson und Colby sind auch nicht die größten Jungs, aber die springen wenigstens richtig in den Ball rein. Und Damon Williamson hatte halt die absolute Lufthoheit da hinten. Und das war, ja, natürlich dann der Lende und Creel auf Center, ein bisschen erfahrener als Atkinson und Freeman. Und ja, also Finn Smith war für mich noch der beste Engländer, vor allem in der Hintermannschaft, der auch so viele Tackles hinten gemacht hatte, zwei starke Durchbrüche vor dem ersten englischen Versuch, hat die ein bisschen nach vorne gebracht, aber auch der alleine konnte dann wenig ausrichten. Im Sturm war er dann gut, die standen vor allem im Gedränge gut dagegen, haben den Springboks einige Gassen geklaut, eine Schwachstelle der Springboks vielleicht die Gasse, aber so groß war die Schwachstellen auch nicht, vor allem Engländer sind von Tackles abgefallen, der Gainline-Battle ging so klar in Südafrika. Der durchschnittliche Ruck-Speed von England waren 6 Sekunden.
Wow, das ist extrem hoch.
Das, also.
Irland Peak vor der letzten WM.
Du willst eigentlich die Hälfte haben.
Ja, Irland Peak vor der letzten WM war irgendwo zwischen 2,5 und 3 Sekunden, aber es war unter 3. Genau. Und das ist das Doppelte. Damit kannst du kein ordentliches Rugby-Spiel spielen auf dem Level.
Nein. Normalerweise, wenn der Ball verfügbar ist, sagt der Schiri, use it, du hast nur 5 Sekunden.
Ja.
Wenn dein Durchschnitt über 6 ist, läuft irgendwas ganz gewaltig falsch.
Ja, ja, Wahnsinn.
Ja, also das war, aber das ist halt ja so, England ist auch gar nicht nach vorne, noch gar nicht durchgegangen und vor allem in der Anfangsphase, Südafrika hat x-beliebig Lücken gefunden, die sind nur vorne gegangen, haben die Engländer nach hinten gesmashed, das war wirklich ein ganz krasser Unterschied und muss ja nicht zu negativ sein. Also so gut ist halt einfach Südafrika. Wir können schauen, wie sich Schottland schlägt gegen Südafrika. Das ist ein bisschen eine andere Mannschaft. Und wie sich England schlägt gegen Fiji, bevor wir die alle wirklich komplett bewerten. Aber das war ziemlich deutlich, dass Südafrika hier deutlich besser ist als England.
Ja, ich bin mal gespannt. So, Schottland sieht ja oft eine Halbzeit lang gut aus gegen Südafrika. Bevor sich die Springboks dann so absetzen können. Und bei England wäre jetzt für mich eigentlich auch das typische Ding, dass sie es dann jetzt doch schaffen, dann ein Riesenspiel rauszuhauen, um dann nächste Woche wieder zu verkacken. Aber lassen wir uns da überraschen.
Nach Schottland gegen Argentinien war sehr, sehr solide von Schottland. Haben hinten raus, aber da hatten sie schon so deutlich geführt, haben sie ja noch 2 Versuche kassiert von Argentinien. Ja, haben dann auch Disziplinprobleme gehabt und haben selber unter den eigenen Stangen und den eigenen 22 versucht, ein bisschen zu zocken. Also das Ergebnis im Endeffekt schmeichelhaft für Argentinien tatsächlich. Okay. Da war Schottland deutlich besser noch. Und das ohne Finn Russell, der ist jetzt dabei. Tom Jordan war sehr gut auf 10. Fergus Burke kam auch rein. Also auf einmal haben die Schotten Tiefe. Weißt du, was wir vor ein paar Jahren noch gesagt bei Schottland, da kommt nichts nach. Das hast du auf der 10, fehlt Finn Russell. Dann hast du mit Tom Jordan einen Weltklasse-Spieler und Fergus Burke, der auch sich bei den Saracens in den letzten 2 Jahren richtig gut macht auf der 10. Auf einmal hast du richtig Tiefe da und auf vielen Positionen. Also Schottland macht Bock. Und also auch Südafrika hat kein schlechtes Team gestellt, jetzt auch schon wieder Montag bekannt gegeben.
Ja.
Aber es ist nicht ganz das Banger-Team von gegen England.
Ja, es sind 10 Wechsel.
Edwards und Colisi auch kurzfristig ausgefallen sind, was auch nicht ohne war. Aber ja, ich sehe Schottland nicht chancenlos, ich sag's dir.
Muss ich auch sagen, also bei der Aufstellung von Südafrika, wir wissen, da ist auch die B- und C-Aufstellung sehr gut, aber gegen die Mannschaft von Südafrika, glaube ich, kannst du auf jeden Fall was reißen. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Also auch gerade, wenn du dir die Bank anschaust, das sind eher noch unerfahrene Spieler auf dem Level, bin ich gespannt. Ich traue den Schotten einiges zu.
Ja,
so Simon, jetzt müssen wir auch gleich einfach schon wieder Schluss machen hier, weil wie letzte Woche, ne, laufen wir auf den Pro7-Call sozusagen auf, was wir morgen in den Sendungen machen.
Wenn wir da eine Minute zu spät kommen, lass doch kurz Preview nacheinander die Spiele Neuseeland gegen Italien.
Ja, ist für mich eine klare Sache für Neuseeland und Anton Segner wird von der Bank kommen und einen Versuch legen.
Nice. Australien gegen Frankreich.
Ja, boah, also die Franzosen natürlich jetzt nochmal deutlich verstärkt mit Entermark in der Aufstellung, mit Jalibert diesmal auf 15, da bin ich auch sehr gespannt, sind einige Jungs von Toulouse dabei, Ja, also ich glaube, dass Frankreich das wieder macht, aber bin auch gespannt. Also Australien war gegen Irland nah dran und ja, die müssen zeigen, dass sie weiter aufbauen Richtung WM. Enge Kiste, aber Frankreich gewinnt. Was sagst du?
Super, super. Ja, super enge Kiste. Ich glaube, nur damit wir nicht das Gleiche sagen, ich irgendwie kann ich mir vorstellen, dass das bei Frankreich, jetzt sind zwar die Zwischenspiele da, aber dass es nicht unbedingt jetzt aufbaut auf das letzte Spiel, sondern jetzt quasi wieder ein neuer Start ist in dieses Turnier. Und die Australier haben einfach eine Woche mehr, wo sie voneinander gelernt haben und auch mehr über sich gelernt haben. Und im Endeffekt, ich glaube, Australien war so nah dran und Australien muss halt einfach erstmal so ein enges Spiel gewinnen. Und deswegen, ich glaube, Australien kann das machen.
Stark. Dann Japan gegen Irland, glaube ich, wird nicht so deutlich, wie viele denken. Die Iren mit einer ziemlichen B-Mannschaft. Ich glaube, die werden sich schwer tun. Das war die letzten Jahre öfter so, wenn sie mit so einer Mannschaft reingegangen sind. Und wenn die Japaner den Eindruck aus dem ersten Spiel so ein bisschen fortführen können, dann wird das, glaube ich, enger als viele denken. Aber die Iren werden es gewinnen.
Ach, das schreit so 2019. In Japan, Irland gegen Japan, Iren schicken eine B-Mannschaft. Boom.
Das wäre krass.
Das haben wir da was kommentiert, weißt du es noch?
Ja.
Das war ziemlich krass, aber ich glaube, das
Spiel damals als war das Carberry oder wer war der irische Zehner,
ja,
der nicht gecheckt hatte, dass die Zeit abgelaufen war und den Ball rausgekickt hat, obwohl die ihren hinten lagen.
Ich sehe auch Irland das Spiel gewinnen. Ja, die haben ein paar Wechsel, aber trotzdem immer noch sehr sehr stark und du hast viele eingespielte Kombinationen dabei.
Ja.
Auf Center mit Mikowski und Henshaw, das ist solide. Du hast einen Tyke Byrne in der zweiten Reihe mit James Ryan. Du hast Conan
zum ersten Mal Kapitän Tyke Byrne.
Tyke Byrne, ja. Letzte Wochenende nur von der Bank gekommen. Also da sehe ich auch Irland vor dem Spiel. Aber schaut's euch an, also vor allem dann auf Join. Japan macht Spaß, sie spielen weiterhin mit diesem super schnellen Rugby. Warner Dearns ist eine Weltklasse auf der zweiten Reihe. Der hat ja auch jetzt diese Saison Super Rugby gespielt, mit den Hurricanes auch den Titel geholt. Und da gab es direkt Anfragen von den All Blacks. Hättest du nicht Lust, ein bisschen Pause zu machen und dann doch in 3-4 Jahren für den Dingern zu spielen? Und er hat gesagt, nee, ich bin Kapitän von Japan, das ist mein Ding. Und führt diese Mannschaft an. Was ein Spieler.
So, jetzt müssen wir Gas geben, Simon. Fiji gegen England. Also ich glaube, die Engländer werden es machen. Du hast ja eben schon gesagt, für die Engländer viele Reisestrapazen. Erwartest du eine Überraschung?
England muss es machen. Wenn England es nicht macht, ist Borthwick raus.
Ja, okay, krass. Und dann haben wir gerade schon gesagt, Schotten sehen wir beide mit einer Chance in Südafrika. Das kann also was werden. Und Argentinien gegen Wales, da sehe ich diesmal die Argentinier doch vorn. Ja. Sehr schön.
Sind wir uns einig.
Dann war es das super mit unserer Folge für diese Woche. Wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Danke fürs Zuschauen und Zuhören.